Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und das übrigens, wie ich gerade mit einem Blick auf die Taskleiste sehe, schon seit über 4 Jahren. Das ist ein bisschen abgefahren. Keine Sorge, ich werde mich jetzt nicht verlieren in Sermons, wie auch immer der Plural dieses Wortes ist. Das heben wir uns auf für nächstes Jahr, wenn dann das 5. Jahr von Okay Cool anbricht und ich bestimmt irgendwie einen Weg finden werde, mal ganz sentimental zurückzuschauen. Heute machen wir das nicht. Es geht um was anderes, nämlich um eine Person, und zwar Sven Ahlgrim, der nicht nur einen fantastischen Namen hat, wie ich finde, also sowohl vorne als auch hinten, sondern auch ein ganz faszinierendes Portfolio. Er ist schon seit vielen, vielen Jahren Indie-Entwickler, lebt in Berlin, arbeitet in Berlin und hat nun ganz zuletzt ein Spiel veröffentlicht, das hier in der Welt von Okay Cool, völlig zu Recht übrigens, schon häufiger ein Thema war, und zwar Odada. Das hat sich gereimt, und was sich reimt, das klingt nach Odada. Wie man bekanntlich sagt, ein Musikbaukasten-Rätselspielchen, das ich euch allen da draußen an Herz legen will, wenn ihr irgendwie auch nur was mit Rätseln oder Musik oder beidem am Hut habt. In dem Spiel kann man sich eine eigene Musik zusammenkomponieren, indem man wirklich ganz süße kleine Umgebungsrätselchen löst in so interaktive Stände, zu denen man dann rumfährt mit so einer kleinen Lok, und dann kann man ein bisschen experimentieren und gucken, wie funktioniert das hier eigentlich gerade, so dass am Ende Musik rauskommt. Also zum Beispiel fährt man an einer kleinen Landschaft vorbei und stellt dann fest, aha, wenn ich mit meiner Maus die Bäumchen in dieser Landschaft irgendwo anders hinstelle, dann kommt da ein Ton raus, und je nachdem, wo der Baum steht in dieser Landschaft, unterscheidet sich der Ton, und das kann ich dann alles aufnehmen als Melodie wortwörtlich, mit einem kleinen Zug dann im Güterwaggon zum nächsten Bildschirm fahren, und das macht man 4-5 Mal und stellt sich so mit all diesen kleinen Rätselchen eine eigene Melodie zusammen, die man dann auch noch auf einem Art digitalen Mixtape speichern und als MP3 sich auch noch rausgeben kann und an all die Freunde schicken, kann die in Ruhe gelassen werden von den kreativen Ergüssen. Womöglich erzähle ich da ein bisschen autobiografisch, wie ich das Spiel gespielt habe. Naja, jedenfalls, das ist Odada, ein ganz süßes Ding in Bauklötzchenoptik. Das ist jetzt unlängst erschienen im August diesen Jahres. Und Sven war einer der beiden Menschen, der da maßgeblich dran gearbeitet hat. Die andere war Mathilde Hoffmann, die auch hier schon in der Vergangenheit häufiger zu Gast war. So, und ihn habe ich eingeladen und mit ihm gesprochen. Der Anlass war auch ein ganz schöner. Er hat nämlich schon wieder Preise gewonnen für dieses Spiel, für Odada. Und dann dachte ich mir so, jetzt wird's doch auch mal höchste Zeit, dass wir mal zusammensetzen und quatschen, nachdem ich ihn auch auf der Gamescom dieses Jahr schon mal kennenlernen durfte. Und genau das haben wir getan. Daraus wurde ein Gespräch, das mich mit seiner Tonart ein wenig überrascht hat, aber umso spannender war es dann, denn wie gesagt, der Anlass war ja eigentlich ein schöner, Preise bekommen, ne, tolles Spiel veröffentlicht, wie geht's, Sven, wie geht's? Und dann hörte ich, und das werdet ihr auch gleich hören, dass Sven bei all diesen Erfolgen auch die Dinge sieht, die er so liebenswert umschreibt als die noch etwas Luft nach oben haben. Das ist so ein roter Faden, der sich durch seine Arbeit zieht, eine ganz besondere Perspektive, die auf sein eigenes Opus hat. Und das hat mich trotzdem nicht davon abgehalten, mich vor laufendem Mikrofon komplett durch sein Portfolio zu arbeiten, ihn zu konfrontieren mit kleineren Spielen, die er in den letzten Jahren gemacht hat und die da draußen im Internet immer noch zu finden sind. Da haben wir uns darüber unterhalten, und am Ende, na klar, ich konnte nie anders, habe ich ihm natürlich auch eine Spielidee spontan gepitcht und habe dann eine eindeutige Meinung dazu bekommen. Also, ihr habt das sehr genossen. Es war wirklich, ohne Witz, es war ein schönes Gespräch mit Sven. Ich habe mich so gefreut, dass das geklappt hat. Und wir gingen mit einem sehr schönen Gefühl, wir beide raus. Das behaupte ich einfach mal. Von mir weiß ich sicher, von ihm kann ich es erahnen. Und am Ende könnt ihr da draußen das natürlich auch einfach selbst beurteilen. So, da könnt ihr euch drauf freuen. Kleiner Hinweis sei mir noch erlaubt an dieser Stelle. Okay Cool ist noch viel mehr als dieses Sonntagsformat. Regelmäßig, nämlich am Dienstag und Freitag, jede Woche seit über 4 Jahren mittlerweile, erscheinen noch besondere Formate, die ich gemeinsam mit meinem Team produziere, mit Geraldine, mit Christian, mit Lea und mit Rainer. Das sind mittlerweile eine ganze Menge Leute, die dafür auch bezahlt werden. Und das geht nur, weil ihr da draußen euren Geldbeutel öffnet und Okay Cool finanziell unterstützt. Sehr viele von euch machen das. Mittlerweile über 900 Leute. Das ist ganz schön abgefahren. Und wenn ihr da draußen auch zu den 900 plus Menschen gehören wollt, die unsere Arbeit eben unterstützen und ganz nebenbei euch damit auch noch extra Formate in den MP3-Feed hören, die so sonst da draußen nicht existieren, dann findet ihr einen Link in der Folgenbeschreibung, der führt euch zu Steady, da könnt ihr 5 Euro reinwerfen und dann gehört der Feed euch. Jederzeit zu kündigen, da gibt's keinen Blutspur drauf, alles cool. So, nun aber, los geht's, rein geht's in dieses Gespräch mit Sven Ahlgrim. Ich weiß nicht, ob du dir in der Zwischenzeit dir auch ein winterliches Getränk rangeholt hast oder ob das, ob du das jetzt stoisch, sag ich mal, einfach jetzt aushältst eine Stunde.
Nee, ich habe einen Grüntee. Den mache ich mir eigentlich jeden Tag.
So, jetzt wird's schon interessant. Grüner Tee. Ich habe vor langer Zeit so ein kleines Keramikbehältchen geschenkt bekommen, tatsächlich sogar, mit dem man grünen Tee und auch andere Tees aufgießen kann. Also wirklich, wie sah das denn nochmal aus? Also du packst die Kräuter rein und gießt dann da dieses heiße Wasser durch und dann, ich bin mir schon nicht sicher, ob das richtig beschrieben ist. Und dann jedenfalls benutzt du das, um deine Flüssigkeit daraus zu kippen. So. Und ich habe gemerkt, und das wusste ich nicht, und deswegen erzähle ich dich, weil ich hoffe, du kannst mir da gleich einen Tipp geben. Es ist wahnsinnig schwer, ausgerechnet bei grünem Tee den richtigen Moment zu finden, dass man sagt, stopp, halt, es genügt, dieses Wasser ist ausreichend verwandelt in Tee. Es war immer zu bitter bei mir, immer. Wie machst du das? Hast du so eine Teeuhr?
Ich benutze so die Stopwatch von Apple. aber ja, du musst einfach sehr wenig Zeit aufwenden. Also wirklich nur 1 bis 2 Minuten.
Ich habe 7 Minuten im Kopf gehabt und bin fast ohnmächtig geworden, als ich zum ersten Mal getrunken habe. 7. Okay, nächste Frage dazu. Auch das ist eine wichtige Frage für mich jetzt auch mit Blick auf die kommende dunkle Jahreszeit. Was für ein grüner Tee ist es? Ich habe hier den Tab schon offen und werde das jetzt direkt in meine Suchmaschine reinjagen. Was genau ist das?
Jetzt trinke ich, glaube ich, einen Bancha. Das ist, glaube ich, ja so ein sehr koffeinarmer Grüntee aus Japan, glaube ich. Genau, also super gut kenne ich mich auch nicht aus, aber ja, ich versuche Koffein zu reduzieren ein bisschen. Deswegen den. Ich weiß auch nicht, ich habe so die letzten Jahre immer stärker jetzt angefangen, mich da so ein bisschen reinzusteigern. Aber auch nicht zu tief. Also
darf ich fragen, von welchem Koffeinniveau kommen wir in deinem Fall? Also was war so, ich sag mal, gemessen in Kaffeetassen, dein Konsum pro Tag?
Ja, gar nicht so viel. Also ich glaube, ich bin einfach sehr empfindlich. Also es wären dann vielleicht 2 bis 3 Tassen gewesen oder so.
Und das erlaubt mir, eine Brücke zu bauen, mit der wir beide jetzt nicht gerechnet hätten. Achtung, wir gucken da jetzt ganz gespannt zu, was ich jetzt hier gleich versuche, und zwar folgendes. Also, viel Koffein braucht man ja, wenn zum Beispiel auch im eigenen Leben oder im Alltag nicht so aufregende Dinge passieren, ne, damit man wach bleibt. Und wenn ich so, Achtung, in deine jüngere Vergangenheit zurückblicke, könnte ich mir vorstellen, also Bedarf für Hilfsmittel, den Puls nach oben zu kriegen, sollte nicht gegeben sein. Doppelpunkt. Ich spiele an auf die ganze Reihe von Auszeichnungen, die dir jetzt untergejubelt wurden, die du teilweise für dich, teilweise stellvertretend angenommen hast. Und da gab es besonders einen, und da möchte ich dich auf eine Szene ansprechen, die ich jetzt quasi entdeckt habe im Internet da draußen und mir angeguckt habe und ich ganz fantastisch fand. Und zwar, ich hoffe, ich erzähle es richtig, diese Szene spielte sich ab im Rahmen der Death Games. Ich hoffe, man spricht es so aus,
Death.
Das ist eine portugiesische Awardshow für Spiele, wo eben diese ausgezeichnet werden. Und da hast du nicht einmal, nicht zweimal, sondern insgesamt 3-mal die Bühne betreten dürfen, um Preise anzunehmen. Und das 3. Mal, und da gibt es einen kleinen Clip im Internet, als du die Bühne betreten hast, war es für einen Award in der Kategorie Best Audio für dein und euer Spiel Order da, das hier im OK Cool Podcast auch schon häufiger mal Thema war. Und du hast da etwas ganz Schönes gesagt, und zwar hast du dann gesagt, thanks, I actually made this, mit Blick auf oder da hinten. Und das war so lustig und die Leute haben wirklich gejubelt, die Leute standen teilweise auf und haben dir zu applaudiert und du musstest wirklich auch abwarten, bis du widersprechen konntest, weil es richtig laut war kurz in diesem Raum. Und jetzt möchte ich mal fragen, wenn du dich an diese Szene zurückerinnerst, wie hat sich das angefühlt, da auf der Bühne zu stehen und das zu erleben?
Ja, es war schon sehr schön. Also es war ungewöhnlich viel Adrenalin für mich, denke ich. Und ja, nee, also war man schon danach ein bisschen traurig, dass es jetzt nicht so weitergeht. Also hat mich schon ein bisschen...
Viertes und fünftes Mal.
Ja. nee, war wahrscheinlich gut. Also theoretisch hätte ich fünfmal die Bühne betreten können. Also ich hatte wirklich einen, ich habe 4 andere Teams dort mitvertreten. Mhm. Und ich hatte dann diesen Zettel mit diesen ganzen Reden drauf. Aber ich glaube, es ist perfekt verlaufen. Also so erstmal die ersten beiden Male so die Reden vorzulesen, war schon ganz lustig, aber es war dann auch, glaube ich, wichtig, dass irgendwann auch ein Preis an mich geht, sonst wäre es irgendwann, ich glaube, die Stimmung wäre sonst gekippt. Ja.
Gekippt, genau. So sah es auf dem Clip auch aus. Die Leute waren kurz davor, wirklich wütend auf dich zuzurennen. Also, nein, das war ganz toll. Ich fand das ganz herzerwärmend. Will bei der Gelegenheit direkt mal fragen, weil du jetzt direkt auch so viele annehmen durftest. Was bedeuten diese Auszeichnungen eigentlich für dich? Ist das was, weiß ich nicht, was dir Motivation gibt für deine gesamte sonstige Arbeit? Oder auf der anderen Seite, was ich mir auch vorstellen könnte, erhöhen die so ein bisschen den Druck? So im Sinne von, okay, ich bin jetzt hier offenbar auf einem Höhepunkt meines Schaffens angekommen. Also jetzt muss es so weitergehen. Was passiert da bei dir?
Also ja, es ist natürlich wirklich schön, so diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Also Odada ist ja jetzt nicht so super erfolgreich oder so, aber so in Bezug auf so Preise schon ein bisschen. Aber ich glaube, das Spiel ist auch besonders einfach gut geeignet für Preise. Also es ist, glaube ich, ein Spiel, das zum einen ja auffällt, weil es sehr einzigartig ist. Und dann wiederum irgendwie, ich weiß auch nicht, es macht sich einfach gut auf so Preisverleihungen. Also es ist irgendwie ein Spiel, das jeder spielen kann, also Kinder, ältere Leute, die jetzt wirklich spezielle Indie-Games mögen, aber auch Leute, die so Casual-Games spielen. Und irgendwie finde ich, glaube ich, ja, ist es einfach perfekt für so Preisverleihungen geeignet. Deswegen muss ich das, glaube ich, gar nicht in der Zukunft unbedingt weiter haben. Also ich glaube, ja, also ich nehme das gerne dann jetzt alles mit, aber es muss nicht so weitergehen, glaube ich.
Wie bewertest du eigentlich für dich diesen Kontrast aus dem, was du gerade eben beschrieben hast? Zum einen, dass man sagt, okay, dieses Spiel jetzt in dem Fall Odada ist kommerziell vielleicht gar nicht so erfolgreich und auf der anderen Seite aber diese Preise dafür immer wieder vorgelegt zu bekommen, ist das was, worüber du dann sprichst und dir denkst, naja, ich weiß nicht, also ich glaube ich jetzt als Entwickler, wenn ich mir das vorstelle, ehrlich gesagt, ich kann mir vorstellen, dass mich das auch so ein bisschen ärgern würde oder verbittern ist ein zu starkes Wort, aber dass man irgendwie sich denkt, ja, was ist denn hier los? Ich bekomme die Preise, aber die Leute draußen entdecken oder kaufen dieses Spiel nicht so viel, wie man sich vielleicht erhofft hat. Wie bringst du das unter einen emotionalen Hut für dich?
Ich glaube, ich habe es schon immer so ein bisschen erwartet. Also ich glaube einfach nicht, dass Odada ein Spiel ist, das irgendwie einfach an die breite Masse zu kriegen ist. Und ich, vielleicht ist da auch gar nicht so die Nachfrage danach. Also ich spreche aber auch aus einer Perspektive, ich selber würde das Spiel auch gar nicht so wirklich spielen, glaube ich. Also ich habe wirklich ein Spiel gemacht, das ich eher für andere Leute gemacht habe, würde ich sagen. Und deswegen, ich habe nie so den großen finanziellen Erfolg erwartet. Ich freue mich eigentlich darüber, dass es dafür dann jetzt bei Kritikern ankommt, dass es bei meinen Kollegen und so ankommt. Da kriege ich wirklich immer viel, ja, Komplimente für das Spiel. Das freut mich dann sehr. Vielleicht hätte besseres Marketing viel bewirken können. Aber ich weiß nicht. Also ich bin zufrieden damit, wie es auch sich verkauft, würde ich sagen. Mhm. Also es ist jetzt auch nicht gar nichts. Also das ist schon okay.
Eine Frage, die mich beschäftigt hat hier in Vorbereitung auf dieses Gespräch, war genau das, was du eben angerissen hast. Es ist ein Spiel, das wirklich wie ein bunter Hund, oder wortwörtlich, weil das Spiel ja wirklich diese wunderschöne Bauklötzchenoptik hat, heraussticht aus deinem sonstigen Portfolio. Auf das werden wir heute noch zu sprechen kommen. Ich sag mal so, ich habe mir mal ein bisschen, Sven, durchgearbeitet durch deine itch.io-Seite. Ne? Das war super, das war super interessant, was ich da entdeckt habe, quasi deine Frühwerke unter anderem. Da kommen wir heute, wie gesagt, noch drauf. Aber wie gesagt, gesagt, das sticht da wirklich heraus als Spiel. Und ich hatte hier auch schon mal Mathilde zu Gast, die auch schon mal ganz ausführlich erzählt hat von ihrer Arbeit an dem Spiel und wie sie denn die Musik da reingebracht hat und all das. Aber ich würde gern von dir nochmal hören, wie hat es dieses Spiel eigentlich in dein Portfolio geschafft? Also wie gesagt, das erscheint mir so ein Titel zu sein, der so, also ich würde das niemals sagen, das wäre ein typischer Sven Ahlgrim. Das ist eher so ein, das sticht so raus. Und ich frage mich, wie kommt's eigentlich in dein Portfolio? Mhm.
Ist natürlich viel die Kollaboration mit Mathilde. Ja. Also sie hat dieses ganze Musikalische da reingebracht. Ich habe zu Anfang schon so eine Art Musikspiel daraus gebaut. Bin dann aber schnell in diesen Punkt gekommen, dass, also ich hatte das dann zum Beispiel auf Twitter so ein bisschen geteilt. Und dann hatte ich irgendwann so Kommentare, dass es ja cool ist, aber das klingt ja irgendwie ein bisschen schief und so. Und ich hatte das selber so gar nicht richtig wahrgenommen, dass die Töne anscheinend gar nicht so richtig, die Töne treffen. Und dann, war da ein gemeinsamer Freund, der dann sie mir vorgestellt hatte. Und dann ist es immer mehr, ja, in diese Musikrichtung gegangen. Und auch immer, ja, mehr in die Tiefe da gegangen. Also würde ich schon sagen, dass da sehr viel Einfluss von ihr kommt. Ich habe gar nicht so groß darüber nachgedacht, inwieweit es sich von anderen Spielen von mir unterscheidet.
Eine Sache, die mir jetzt beim Zuhören aufgefallen ist, die ich gar nicht weiß, ehrlich gesagt, was war eigentlich der Geburtsmoment von diesem Spiel? Weil das war ja was, was du ja wesentlich quasi aus der Taufe gehoben hast. Warum eigentlich? Also entstand das auch aus so einem Experimentalgedanken heraus, wie viele deiner anderen Spiele, oder wie kam das?
Ja, total. Also ja? Ich habe wirklich, ich habe angefangen mit so einem, ich glaube, ich habe mir irgendwie vorgestellt, wie so ein Haus irgendwie schwebt und auf so einer Landschaft platziert wird. Und das war dann so das Erste, was ich umgesetzt habe. Also wirklich ohne großen Plan einfach angefangen, so einen Prototypen zu bauen. Und dann hatte ich eben diese Landschaft, die dann auch irgendwann diese Wellen erzeugen konnte und dann diese Häuser zum Klingen bringt. Also es ist sehr organisch, experimentell irgendwie gewachsen. Und dann ist es mit Mathilde zu diesem Musikspiel geworden. Aber das ist irgendwie generell mein, glaube ich, Herangehen, dass ich kann mir nicht so ein großes Konzept überlegen und das irgendwie komplett durchplanen und ein Dokument schreiben und so, sondern es ist irgendwie auch der Spaß für mich, mich selbst zu überraschen und irgendwie nicht zu wissen, wo die Reise hingeht. Und das ist mit Odada auf jeden Fall passiert.
Wie ist das eigentlich für dich gewesen? Wir haben schon gesprochen über diesen Bühnenmoment und der dir ja offenbar auch gefallen hat, dann als du so langsam warm geworden bist mit dem Gefühl, wenn da Leute dir zuklatschen. Wie fühlt sich das eigentlich für dich an, jetzt mit so einem Spiel so richtig, also schon in einer Öffentlichkeit zu stehen? Wie gesagt, du hast schon auch selber gesagt, oder da ist jetzt nicht das Spiel, was irgendwie die ganz großen Verkaufsrekorde dieser Welt bricht, aber es ist ja doch eins, das auch, ich bilde mir ein, innerhalb auch unserer Spieleindustrie auch hierzulande, aber auch weltweit, echt so ein Name ist, der auch immer mal wieder zitiert wurde. Wie gesagt, auf der Gamescom haben mir ständig Leute gesagt, geh hin und spiel oder da und guck dir das an. Also das war ganz schnell ein Begriff ganz vielen Leuten. Und was ich mich frage, wie gesagt, ist, wie sich das anfühlt, jetzt so ein Spiel unter der Haube zu haben im Portfolio, das jetzt so auf einer größeren Bühne steht, als all das, was ich zumindest gefunden habe, was du vorher gemacht hast. Also vorher die ganzen Spiele, wie gesagt, zu denen kommen wir gleich noch, die wirken so, wirklich so, alles so Fundstücke, im schönsten Sinne meine ich, das sind alles so Spiele, da sitzt du davor, weißt du, fängst schon an zu grübeln und überlegst und denkst über jedes Bildchen nach, was zu sehen ist, weil alles gefühlt eine Bedeutung hier hat, und dann ist Oda da und das ist so ein Sprung. Wie fühlt sich das für dich an?
Also ich glaube, so richtig wahrnehmen tut man das gar nicht so sehr. Ja. Also eher auf so eine abstrakte Weise, also dass ich zum Beispiel dann sehe, dass ich kriege jetzt mehr Follower irgendwie auf Social Media oder so. Also wirklich berühren tut es mich, glaube ich, wenn dann Leute mich direkt drauf ansprechen auf das Spiel. Also gerade so die Gamescom hat mir dann, glaube ich, sehr viel da gegeben. Ich weiß auch nicht, ich hatte lange eigentlich keinen so guten Bezug zum Spiel. Also gerade so die letzten Jahre, konnte ich das Spiel eigentlich nicht mehr wirklich sehen und leiden. Und dann, ja, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich so langsam wieder meinen Frieden mit dem Spiel gefunden habe. und ja, ich bin auch jetzt ein bisschen stolz, das in meinem Portfolio zu haben, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ich sehe doch Luft nach oben. Also ich will noch was Besseres machen irgendwie. Das ist so der Anspruch schon.
Ist dieses Luft nach oben sehen, was symptomatisch ist bei dir, was sich durchzieht durch die Arbeit, oder ist das jetzt ein Oderder-Ding?
Nee, das ist generell, glaube ich.
Ah, sehr gut. Ja, weißt du was, das fände ich auch ganz lustig. Dazu komme ich, wie gesagt, noch, aber ich muss vorher noch mal was zu Oderder fragen. Aber die Sache mit dem Luft nach oben, ich habe mir ja, wie gesagt, diese Itch.io-Spiele unter anderem angesehen von dir. Und da steht, und das fand ich so, ich habe dich halt schon mal kurz persönlich kennenlernen dürfen auf der Gamescom. Und fand das so nett, weil in diesen Textbeschreibungen kommt da sehr durch, was du eben mit diesem Luft nach oben Blick gemeint hast. Ganz oft sind schon Lektionen, die du gemacht hast und Kritik, die du an deiner eigenen Arbeit hast, in den Beschreibungstexten der Spiele drin. Also bei einem Spiel steht dann sinngemäß da, ja, gegen Ende der Zeit, die ich mir selbst gegeben habe, wurde ich ein bisschen faul und beim nächsten Mal würde ich das so und so und anders machen. Ich dachte mir, das ist so sympathisch, aber auch ungewöhnlich, dass diese Selbstkritik direkt schon im Beschreibungstext des Spiels steht.
Ja. Ja, ich glaube, wenn ich Oda da alleine gemacht hätte, dann wäre auch das Marketing da ein bisschen so ausgefallen.
Ja.
Also, dass ich dann einfach, keine Ahnung, am Ende einfach schreibe, ja, so toll ist das Spiel jetzt nicht, keine Ahnung.
Oh Mann, ey.
Probiert es aus, wir können es auch wieder zurückgeben auf Steam. Ja.
Nein, okay, und jetzt nochmal zu Oda da, wie angekündigt zurück. Kannst du mal, das würde mich wirklich interessieren, erzählen, warum dieser Blick auf das Spiel vorübergehend ein so belasteter war. Ich weiß, wie gesagt, aus dem, was ich bisher ganz offiziell drüber lesen durfte und auch im Gespräch mit Mathilde, dass die Entwicklungszeit offenbar eine ziemlich fordernde war. Und ich glaube auch die Anzahl der Jahre einfach, die diesem Spiel steckt. Ich habe im Kopf, und jetzt bin ich ganz vorsichtig, weil ich keine falsche Zahl nennen will, eine 3, glaube 3 Jahre, oder ist das jetzt komplett falsch?
Nee, mindestens 4 Jahre. Also,
um Gottes Willen.
Ja, ja.
Also kannst du das mal so ein bisschen erzählen, was diesen Blick da so ein bisschen trübt auf diese Zeilen?
Also ja, also ich glaube, ich hatte generell einfach, also es ist die Frage, inwieweit das am Spiel mit dem Spiel verknüpft ist, glaube ich, einfach ein paar Jahre, die nicht so gut waren. Also es war ja auch während Corona und dann war ich zu der Zeit auch ausgezogen und also aus meiner WG ausgezogen. Also es war irgendwie eine generell einsame, komische Zeit. Und dann mit dem Spiel, dass sich das so lange hinzieht. Ja, ich weiß auch nicht, da ist viel zusammengekommen. Also ich habe dann auch viel prokrastiniert. Es war jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit super fleißig irgendwie am Spiel gearbeitet habe. Dann gab es große Design-Herausforderungen, weil es eben so ein experimentelles Spiel ist und es nicht andere Spiele gibt, die so sind. Mussten wir wirklich viel rumprobieren und auch irgendwie daran glauben, dass das Leute jetzt auch irgendwann spielen wollen. Da waren wir uns eben nie so richtig sicher. Dann hatte ich auch die Kosten immer sehr gering gehalten die ganze Zeit. Also ich hatte wirklich 1 bis 2 Jahre dann bei meinen Eltern gewohnt während der Entwicklung und habe so ein bisschen, glaube ich, aufgehört so zu leben, würde ich sagen. Also ich habe einfach an dem Spiel gearbeitet und ansonsten, ja, keine Ahnung, Videospiele gespielt und so die Zeit irgendwie rumgebracht. Und das hat sich erst so zum Ende, glaube ich, wieder geändert. Also so gerade dieses Jahr, dass ich jetzt wieder so ein bisschen versuche, irgendwie mir so ein Leben aufzubauen und irgendwie, ich bin jetzt auch wieder nach Berlin gezogen. Aber da kommen wirklich viele Faktoren zusammen. Ich würde das gar nicht alles nur an dem Spiel festmachen.
Ja, verstehe. Dann erstmal herzlich willkommen zurück in Berlin, wollte ich jetzt fast schon sagen, aber da wohne ich leider gar nicht mehr. Also was heißt leider? Ich lebe sehr glücklich in Hamburg, ne? Aber Berlin ist eine Stadt, die auch, das nur am Rande, da muss man auch, glaube ich, immer in der richtigen Verfassung dafür zu sein, dort auch wirklich zu leben, weil es ist auch durchaus eine anstrengende Stadt. Deswegen, ich kann mir vorstellen, der taktische Rückzug von dir war ein sehr kluger, dann erstmal zu sagen so, ja, mal ganz kurz hier raus, nochmal kurz woanders aufladen und dann kehre ich wieder zurück. Fühlt sich das auch so für dich an, auch jetzt nach dem richtigen Moment da oder nach dem richtigen Zeitpunkt, wieder jetzt dort aufzuschlagen?
Ja, also ich glaube, ein bisschen früher hätte ich schon zurückkommen können. Also ich war ein bisschen lange weg, glaube ich. Aber es war auch einfach, ja, nicht einfach für mich, eine Wohnung zu finden.
Ja, oh Gottes Willen.
Ja. Ja, und ja, also ich glaube, ich hatte auch immer so diesen Ansatz, ich muss jetzt das Spiel fertig machen. Ich habe mir so keine Pause gegönnt, also keine so richtige Pause. Mhm. Ich hätte mir vielleicht auch einfach mal zwischendurch einen Nebenjob holen sollen und irgendwie nicht so sehr aufs Geld achten sollen. Also es ist so ein sehr strenges Denken, das ich so hatte, dass ich irgendwie jetzt nicht abweichen darf. Ich muss das jetzt zu Ende bringen. Ich glaube, wenn ich jetzt wieder ein Spiel machen würde, würde ich mir mehr Freiraum lassen, auch andere Projekte zwischendurch zu machen und keine Ahnung, also wenn das Geld knapp wird, dann auch erstmal irgendwo zu arbeiten und einfach andere Dinge zu machen, als nur dieses eine Spiel irgendwie. Mhm.
Ich habe mir ja in Vorbereitung des Gesprächs natürlich auch mal angeguckt, so deine biografischen Stationen, die man so nachlesen kann, und habe daraus so ein Bild gewonnen. Und ich skizziere das mal ganz kurz und dann frage ich dich nochmal nach was und dann kannst du selber entscheiden, ob du darüber sprechen willst oder nicht. Mhm. Wie gesagt, was ich zum Beispiel gefunden habe, war, dass du an der Games Academy gelernt hast, 2013, 2014 herum. In den Folgejahren sind dann ganz viele dieser Itch.io-Spiele zum Beispiel entstanden, die ich jetzt schon seit Stunden gefühlt anteasere, und wie gesagt, wir kommen da noch drauf, aber die sind eben in dieser Zeit entstanden. Spiele, die super experimentell sind und alle, finde ich, für mich so eine ganz faszinierend nachdenkliche Note haben. Also das ist so ein Spiel, ich glaube, ich könnte es so beschreiben, zusammenfassen, das sind so Spiele, wenn die durch sind, sitze ich vor meinem Monitor und mache ganz laut dieses Geräusch, dieses, weißt du, wenn du in einer Ausstellung stehst und ein Bild siehst, das dich überrascht, dass du dann so diese Finger unters Kinn legst und machst, dieses richtig interessierte und interessante Geräusch, so. Und dann endet zumindest, was man so offiziell finden kann, der Output im Jahr 2020, was diese Itch.io-Minispiele angeht. Und das korreliert jetzt zusammen mit dem, was du mir erzählst, dass es da eine doofe Zeit für dich war, ne? Auszug aus der WG und Corona und all sowas. Willst du davon erzählen, was in dieser Zeit eigentlich so schwierig war, weil das ja auch deine Arbeit so sehr mit berührt hat? Oder sagst du, nee, also das muss jetzt nicht sein? Hm. Wie du magst.
Ja, ich kann das gar nicht so genau sagen, glaube ich. Ja. Also ich würde auch sogar sagen, also so 2020 ging es mir eigentlich noch ganz gut. Also auch gerade so der Anfang von Odada war eben noch eine sehr kreative Phase. Mhm. Aber vielleicht war es wirklich auch dieses mir nicht mehr erlauben, irgendwie frei mich so zu entfalten, wie ich will. Also das ist mir, glaube ich, doch sehr wichtig, dass ich einfach herumexperimentieren kann. So ist eben Odada entstanden und auch die Spiele vorher, dass ich glaube, ich hatte immer das Gefühl, ja, jetzt mache ich ein richtiges Spiel, und bei richtigen Spielen muss man irgendwie, keine Ahnung, einen Plan haben und irgendwie das muss man bestimmte Anforderungen erfüllen. Und da habe ich mir so, glaube ich, Grenzen aufgesetzt, die ich nicht gebraucht hätte.
Ja. Also so versucht, den kreativen Fluss quasi auf ein Projekt zu richten, und dann hast du gemerkt, oh, das tut mir gar nicht so gut, wenn nur dieses eine Projekt da jetzt in meinem Leben ist.
Mhm. Ja, oder, und manchmal können, glaube ich, auch verschiedene Projekte so ineinander schmelzen. Also ja. Ich hatte ja schon noch Momente später in Odada, wo ich dann, ich hatte ja da diesen Mönchschor zum Beispiel mal in so einem Jam dann so gebaut. Und dann habe ich einmal gemerkt, hey, ich kann den ja auch eigentlich in das Spiel mit reintun. Und ich glaube, das bringt total viel, auch manchmal so ein bisschen abzuschweifen.
Ja. Dann können wir von hier aus ja mal tatsächlich einen Blick auf diese Itch.io-Spiele werfen. Ich habe mir die angeguckt und überlegt, wo fange ich da eigentlich an? Weil ich habe so viele Gedanken hier mitgebracht. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme jetzt einfach das Bild der Auszeichnung aus unserem Eingangsthema quasi mit und sage jetzt dir, wenn du einem deiner Spiele aus deinem Itch.io-Portfolio eine Auszeichnung schenken wollen würdest, welches wäre das denn? Was fällt dir denn zuerst ein, wo du sagst so, okay, also da würde ich gerne eine kleine Trophäe oben drauf stellen?
Ich glaube, es gab dieses Senseless, diese Art Shooter.
Ja.
Dem würde ich, glaube ich, schon so eine Art Innovationspreis geben.
Kannst du es den Leuten mal beschreiben? Weil ich traue mich nicht. Ich sitze da immer noch irritiert davor, ehrlich gesagt. Mhm.
Ja, also ja, es ist so eine Art First-Person-Game, wo man sich in so einem Raum befindet und da liegt vor allem eine Wassermelone, und man hat, glaube ich, so eine Art Raketenwerfer am Anfang. Und dann ist natürlich so der erste Instinkt in einem Videospiel, dass man einfach drauf schießen will. Glaube ich, ich glaube, so war's. Und dann, ja, dann entstehen so auf einmal Wörter oder Fragezeichen oder also es bilden sich so Sätze, anstatt dass diese Wassermelone explodiert. Und ja, das ganze Spiel spielt dann so ein bisschen mit diesem, mit den Erwartungen des Spielers. Und ja, ich habe das Spiel leider nicht mehr so sehr vor Augen. Ich habe das lange nicht mehr angerührt. Aber ich glaube, zu dem Moment, in dem Moment war ich schon ja recht stolz darauf irgendwie. Also gerade so, glaube ich, Humor ist schwierig in Videospielen zu erzeugen. Und ist mir da, glaube ich, auf meine Art und Weise auf jeden Fall gelungen.
Entstanden übrigens anlässlich des Watermelon Game Jam 2016 des Amaze Festivals, ein Spielkulturfestival in Berlin mit einer starken punkigen Note, sag ich mal. Und allein das ist ja schon, also das Schmunzeln wert, ein Watermelon Game Jam, fantastisch. Und kannst du nochmal sagen, warum ist dir das jetzt zuerst eingefallen, dass du sagst, so, dem würde ich gerne einen Preis zujubeln?
Ja, ich glaube einfach, dass das irgendwie, also ich finde das Spiel einfach sehr einzigartig. Also bei den anderen Spielen muss ich sagen, die sind mir dann doch nicht gut genug ausgeführt, glaube ich. Also da, bei diesem Spiel erlaube ich das so ein bisschen, weil es so abstrakt ist irgendwie, da passt das zu diesem Zusammengeschusterten irgendwie. Und also ich hatte ja dann auch so eine Art kleinen Visual Novel gemacht, das Sphere hieß das. Und da bin ich dann zum Beispiel nicht mehr zufrieden damit, wie es visuell aussieht und so. Also bei den anderen Spielen stören mich, glaube ich, viel zu viele kleine Details, die ich mittlerweile, wo ich mittlerweile meine Fähigkeiten erweitert habe.
Dann musst du jetzt da trotzdem kurz durch, weil ich greife jetzt natürlich auch in dein Portfolio rein und möchte eins dominieren. Und zwar, mich hat am meisten bewegt und auch zum Nachdenken gebracht. Eines, das du vielleicht jetzt gar nicht erwarten würdest, und zwar das Spiel Surrounded. Das bekommt von mir den Brachte mich zum Nachdenken Preis. Ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast, was es damit auf sich hat. Oh, das würde mich interessieren. Ist das noch präsent in deinem Kopf?
So ein ganz bisschen. Also ich glaube, das war so ein sehr dunkles
Ja,
genau.
Ja,
okay.
2018 entstanden bzw. in die Welt hinausgeschoben, kann man heute noch spielen. Beginnt mit einem ganz kurzen einleitenden Infosatz auf dem Bildschirm, der sinngemäß sagt, dass das Spiel entstanden ist, nachdem du eine Schlafparalyse-Episode hattest. Also das ist so ein Ding. Ich selber bin davon nicht betroffen, aber also das ist ein Phänomen. Ich würde es versuchen zu erklären, wenn man eigentlich schläft und dann aber einen Zustand erreicht, körperlich und auch psychisch, der irgendwo zwischen Schlafen und Wachsein verankert ist und dass manche Betroffene auch wirklich in panische Situationen bringen kann, weil sie nicht mehr wissen, okay, bin ich jetzt tatsächlich wach, schlafe ich noch? Und das ist auch oft verbunden mit so einer Paralyse, dass man den Körper auch nicht mehr bewegen kann, bis es irgendeinen Triggerpunkt gibt. Ist das erstmal korrekt wiedergegeben? Ist das was dich heute noch begleitet?
Ja, also manchmal habe ich das schon noch, dass ich so, genau, es ist so eine Art Aufwachen, aber man kann den Körper nicht bewegen. Das kann auch recht unheimlich manchmal sein, aber ich habe eigentlich ziemlich schnell so einen Punkt erreicht, wo ich verstanden habe, also wo ich das sehr gut wahrnehmen kann und dann muss ich mich eigentlich nur entspannen und es verschwindet wieder, also es ist nichts, was mich jetzt so groß stört.
Ja.
Aber in dem Moment, also als ich das so zum ersten Mal dort erlebt habe, war es schon sehr es war gar nicht so schlimm. Also es war einfach eben super interessant, würde ich sagen. Ja, und es ist anscheinend viel verbreiteter, als man denkt. Also ich habe auch schon von anderen gehört, die das haben. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Phänomen, ja.
Ja. Und eben unter Eindruck dieser Erfahrung entstand dann Surrounded 2018. Das ist ein Spiel, ganz kurz eigentlich nur und gleichzeitig endlos. Man spielt aus der Ego-Perspektive und ist umkreist von schattenhaften Gestalten. Man sieht auch nur, oder man erkennt nur deren Umrisse, Silhouetten, monochromatisch und die bewegen sich in einem ständigen Auf und Ab und scheinen einen selbst hämisch auszulachen. Und das ist eine ganz bedrückende Stimmung. So beginnt das direkt und so endet es im Grunde auch. Und man selbst ist umgeben von denen, wie gesagt, als würde man so wie auf dem Schulhof umgeben sein von den neuen Klästern, die einen das Pausenhof aus den Rippen leiern wollen, das Pausenbrot, ne? Und man kann dann versuchen, aus diesem Kreis auszubrechen, aber ich kann dann verraten, ich glaube, das funktioniert nicht. Also man kann dann versuchen, gegen diese Gruppe da anzurennen und wird dann zurückgestoßen. Und das ist im Grunde das, was da passiert. Aber das war auf eine Weise so erfahrbar gemacht, dass ich da wirklich davor saß und dachte, okay, das ist jetzt so ein Moment, wo mir ein Spiel ein Phänomen näher bringen kann, mit dem ich selbst gar keine Erfahrung habe, weil ich danach ein Gefühl, ich weiß nicht, ob das Gefühl, aber ein Gefühl entwickelt dafür habe, wie man sich vielleicht fühlen kann, wenn man so eine Schlafparalyse erlebt. Und das fand ich also super krass. Das begleitet mich immer noch als Eindruck.
Oh, okay. Hätte ich nicht gedacht. Also ich hatte mal den Eindruck, das Spiel ist nun wirklich untergegangen, so dass, dass da niemand irgendwie Interesse dran hat, aber ja.
Na, ich bin hier, also
ja, das freut mich. Ja. Ja, ich glaube, also wichtig, ja. Ich glaube, wichtig war mir da auch immer dieses Audio sogar.
Ja,
also,
ja.
Weil das so die stärkste Erfahrung hatte, die ich in so einer Schlafparalyse hatte. Also ich glaube, viele Leute, die sehen dann so Monster und so, aber bei mir war es vielmehr, dass ich wirklich ja so verzerrte Geräusche richtig gehört habe. Und das ist schon sehr krass, wenn man auf einmal ja Dinge hört, also ja. Das ist ja fast gar nicht vorstellbar, also ja, und das habe ich, glaube ich, auch versucht damals in dem Spiel so ein bisschen unterzubringen.
Berührt übrigens auch eine Idee, die ich schon seit Jahren mit mir rumschleppe. Also ich habe super oft einfach Albträume und auch ganz plastisch. Also wirklich so Dinge, wo einfach Wesen und sowas auftauchen, wo wirklich ganze Geschichten erzählt werden. Immer alles furchtbar. Und ich habe mir irgendwann mal gedacht, wie faszinierend es doch wäre, so eine Art Ausstellung auf die Beine zu stellen, wo Künstlerinnen und Künstler nach Beschreibung diese Albträume dann visualisieren und man dann eine Ausstellung daraus macht, dass quasi man diesen faszinierenden Moment hat von Kreaturen, die man eigentlich nur im Kopf hat, die jetzt nicht stofflich existieren, dass man die eben auf Papier bringt und zeigt. Und da brachte mich dieses Spiel auch wieder drauf, wie faszinierend eigentlich diese Idee ist. Also, da kann ich jetzt dich direkt mal fragen, würdest du dir einen Sonntagnachmittag gönnen und da reingehen? Ich bin überzeugt, das ist eine total tolle Idee, aber ehrlich gesagt, ich bin oft davon überzeugt, dass ich total tolle Ideen habe, bis ich dann Leuten davon erzähle.
Ja, total. Also,
ja, wirklich. Also sei ehrlich, du kannst jetzt auch wirklich gnadenlos sagen, ist eine scheiß Idee.
Nee, also ich glaube so David Lynch zum Beispiel, der macht doch auch eigentlich ganz viel, das so auf seinen Träumen basiert und so. Und also ich würde auch sagen, dass vieles, also keine Ahnung, fast alles, was ich mache, hat ja irgendwie seinen Ursprung im, keine Ahnung, das sind einfach Bilder, die so in meinem Kopf entstehen und so. Also es ist irgendwie ja so Unterbewusstsein, das irgendwie, keine Ahnung, auf die Leinwand gebracht wird.
Ja. Leinwand, fantastisches Stichwort. Es gibt noch ein zweites Spiel. Ah, da ist schon ein Lachen, als würdest du schon ahnen, auf welches ich anspielen möchte, das ich gerne hier noch kurz vorstellen möchte, weil ich da auch ganz angetan von war. Und damit habe ich viel Zeit verbracht, wirklich viel Zeit, weil es auch hergegeben hat. Und zwar spreche ich von Gallery of Subjective Art, beziehungsweise in der URL steht noch Gallery of Happy Accidents. Ich weiß nicht, was davon jetzt das ist, wie es genannt werden will. Deswegen nenne ich einfach beides. Ein Spiel aus deinem Oeuvre, aus dem Jahr 2020. Und das ist auch wieder hochfaszinierend, wieder ein Spiel aus der Ego-Perspektive. Jetzt komplett andere Tonalik als Surrounded. Und zwar, man ist in einer Art Ausstellung und kann durch so einen Raum laufen, begleitet von klassischer Musik. Und der Knaller ist, die Bilder, die da ausgestellt werden, zeigen geometrische Figuren. Und diese geometrischen Figuren verändern ihre Positionen zueinander auf diesen Bildern. Zum einen, wenn man den eigenen Blickwinkel auf die Bilder verändert, also wenn man vor diesem Bild nach links und rechts läuft und dabei das Bild anguckt, verändern sich die geometrischen Figuren in ihrem Verhältnis zueinander. Und wenn man sich von dem Bild wegdreht und dann wieder hinschaut, gibt es komplett neue geometrische Figuren, die da angeordnet sind. Und ohne Witz, ich saß davor mit einem halboffenen Mund, die klassische Musik auf dem Kopfhörer und war völlig angetan. Das war eine sehr entspannende und entspannte Spielerfahrung, für die ich dir auch einfach mal danken will. Das hat einfach wirklich Spaß gemacht. Also wirklich.
Oh, dankeschön.
Ja. Diese Überraschung in der Stimme.
Ja, ja. Ja, ich habe das nicht erwartet. Also es sind wirklich, ich habe viel Abstand irgendwie mittlerweile zu diesen Spielen.
So, ja, auch vier Jahre her, ne? Vier, ja, und noch, genau, länger, ja.
Nee, aber ja, freut mich sehr. Also für mich war das, glaube ich, immer viel so, also gerade so auf Game Jams muss man eben sehr minimalistisch irgendwie denken. Und da braucht man dann immer diese eine Idee, die irgendwie ausreicht. Also gerade weil mir ist es wichtig, dass dann doch so ein bisschen die Spiele so zu polischen und so. Und ja, nee, freut mich, dass es aufgegangen ist. Ja.
Ist das eigentlich was, was dich manchmal noch so zurück an den Bildschirm bringt? Also was ich frage ist, auch du hast ja schon gesagt, du hast schon lange nicht mehr über die Spiele nachgedacht, aber warum eigentlich nicht? Weil ich stelle mir vor, das sind ja also so besondere Momente, wenn man auch so ein kleines Spiel entwickelt und veröffentlicht und dann möchte man doch, so stelle ich mir das zumindest vor, immer mal wieder sich das angucken oder zumindest einmal. Oder ist es eben dieses, du siehst, was du alles jetzt besser machen könntest und willst deswegen dir das nicht mehr geben?
Also ich glaube, ja, vielleicht, aber ich glaube, ich mag auch einfach das Machen von Dingen. Also es ist, also selbst Odada, na gut, Odada ist jetzt vielleicht ein extremes Spiel, weil wir es so kürzlich rausgebracht haben, aber das spiele ich jetzt auch nicht oder das ist mir gar nicht so wichtig, wie viel das Spiel gespielt wird, sondern irgendwie, ich glaube, der Entstehungsprozess ist mir fast mit am wichtigsten.
Ja, ja, ja. Apropos machen, ich habe schon gesagt, 2013, 2014 hast du studiert an der Games Academy in Berlin. Was ich mich gefragt habe, was war eigentlich davor? Weil das ist der Moment, wo du quasi für mich aus dem Nebel der Geschichte auftauchst. Hier tauchst du jetzt quasi auf in meiner Recherche zum ersten Mal. Was war eigentlich davor? Und du kannst jetzt also komplett so weit und zurück ausholen, wie du möchtest. Ich weiß gar nichts.
Also ich habe vorher Abitur gemacht.
Wo?
Also ganz, also so Fachabi, Technik, keine Ahnung. Also eigentlich war da nichts Spektakuläres. Ich bin im Dorf aufgewachsen.
Und wo ist das Dorf? Das wird mich mal interessieren.
Niedersachsen, in der Nähe von Walsrode.
Walsrode?
Mhm. So eine Kleinstadt dort. Und ja, das Dorf war so 800 bis 1000 Einwohner, glaube ich.
Wow, das sieht aber schön aus. Ich habe es gerade mal gegoogelt, das ist nordwestlich von Celle, das könnte man kennen.
Das ist der Vogelpark Walsrode.
Ach Gott, ja, okay, guck mal, ich habe gar keine Ahnung. Ja, okay, das ist auch da. Oh, und südlich davon eine Ortschaft, ich bin mir sicher, das erzählt jeder, der einmal auf Google Maps guckt, wenn er Walsrode nachsieht, ein Ort namens Hodenhagen. Faszinierend.
Ja,
ja. Faszinierend.
Ja, da steige ich immer mit dem Zug aus. Ja, genau. Ja, ich bin im Dorf ausgewachsen, das heißt Häusling, das ist eigentlich ein sehr schöner Name. Und ursprünglich hatte ich sogar überlegt, Odada Häusling zu nennen.
Oh, wirklich ein schöner Name für so eine Art Spiel, wirklich.
Ja. Aber dieses das hat einfach gestört, also so für Suchmaschinen und so. Aber Odada gefällt mir auch sehr gut.
Ja, wie ist es in Walsrode aufzuwachsen? Ich gucke hier gerade gottartig über Google Maps von oben auf diese, auf die Siedlung runter. Wie kann man sich das vorstellen?
Uff, also ich habe eigentlich die meiste Zeit vorm PC verbracht. Also.
Sehr gut. Er klingt wie bei mir, ehrlich gesagt.
Also es war schon viel Langeweile auf jeden Fall, die aber, glaube ich, auch zur Kreativität dann beiträgt. Ich war froh, wegzukommen, denke ich.
Ja.
Ich habe viel gespielt, Filme geguckt, also viel Medien konsumiert.
Entwickelte sich in der Zeit auch der Wunsch, dann Spieleentwickler zu werden, oder ist das eine dieser Geschichten des Reinrutschens, wo der Plan eigentlich mal ein ganz anderer war und plötzlich aber saßt du vor einer Programmierzeile?
Das war schon immer da. Also schon so, keine Ahnung, mit 5 oder so wollte ich, glaube ich, schon Spiele machen.
Ah, wirklich? Warum? Also, weil ich finde, das ist so ein Job, der ist so schwer zu greifen, wenn man noch so jung ist wie 5 Jahre. Also Feuerwehrmann ist selbsterklärend, Astronaut auch, aber ich finde Spieleentwicklung, das ist so ein schon ein etwas abstrakteres Konzept.
Ja. Ich glaube, mein Bruder hat mich viel inspiriert. Der hat, der ist 3 Jahre älter als ich und der hat dann viel so mit Freunden draußen gespielt und der hat dann eigentlich so ein bisschen so den Spielleiter oder so, ja, so wie nennt man das, Dungeon Master oder so, so ein bisschen gemacht. Ich glaube, ich weiß auch nicht, wo der Moment war, dass ich verstanden habe, dass es wirklich möglich ist, Spieleentwickler zu werden. Also irgendwie hatte ich das schon ganz früh, so dieses Bild vor Augen. Und dann war ich irgendwann so mit 16 oder so im Fernsehen so auf die Games Academy gestoßen. Und das war damals noch so die Instanz, glaube ich, wo man hingegangen ist, um Spieleentwickler zu werden. Ja, und dann wurde es wirklich real. Also dann haben meine Eltern mich auch sehr unterstützt und ich konnte nach Berlin gehen. Ja.
Wie war es, von Walsrode nach Berlin zu ziehen? Ich stelle mir es extrem vor.
Also in Walsrode habe ich ja nicht mal gelebt, da bin ich nur zur Schule gegangen. Also
okay.
Ich war wirklich ein Häusling.
Ein Häusling, genau. Entschuldige. Genau. Ein Häusling dieses, gut, dass du es konkretisierst, dieses von Häusling nach Berlin zu ziehen.
Ja, keine Ahnung, ist eine komplett andere Welt. Ja. Ja, aber ich war so direkt dann in der Games Academy eigentlich, also ja. Habe da auch gleich Anschluss gefunden und habe dann auch in Berlin viel Zeit in der Spieleentwicklerszene verbracht. Also ich wurde eigentlich sehr schnell aufgenommen. Also nö, für mich, keine Ahnung, war das irgendwie ein leichter Wechsel.
War das denn für dich, oder ich muss es anders sagen, als du dann in Berlin warst und dieses Studium angefangen hast und dann auch dort Entwicklerinnen und Entwickler kennengelernt hast, fühltest du dich bestätigt in deiner Entscheidung oder gab es so auch gerade in diesen Anfangsjahr Momente, wo du dachtest so, habe ich mir vielleicht doch ganz anders vorgestellt oder ein bisschen anders zumindest. Wie war das denn so am Anfang?
Ja, also ich hatte einen Game Design Fokus dort.
Ja.
Das geht ein Jahr ungefähr oder ging dort ein Jahr, die Ausbildung. Und da bin ich dann schnell in so eine Art leitenden Position gekommen, dass ich irgendwie, also dass wir ein Team aus 4, 5 Leuten hatten und dann musste eben der Game Designer dem Rest so sagen, was sie tun sollen. Und ja, ich glaube, das hat mir nicht so sehr gefallen. Also ist auch super schwer natürlich für Anfänger in solchen großen Teams irgendwie Spiele zu entwickeln. Und ich glaube, da habe ich dann eher so den Wunsch geschaffen, irgendwie ja vielleicht doch so Artist in der Spielebranche zu werden. Und habe mich immer mehr so fürs Visuelle interessiert. Und ja, also das selber Spiele machen, das kam dann erst eigentlich so nach der Games Academy. Aber so ein bisschen, ja, hatte ich dort schon ja, war es ein bisschen ernüchternd auch, glaube ich, die Zeit, ja.
Weil du in diese Rolle da gebracht wurdest? Oder ging es auch um das die Arbeit selbst?
Nee, es war schon so ich glaube, dieser ganze Eindruck ist, wie schwer es ist, irgendwie in der Spielebranche zu bestehen, wie schwer es ist, einen Job zu kriegen. Also die Absolventen, die suchen sich auf einmal überall Stellen in irgendwelchen Mobile-Game-Firmen. Ja, und da hatte ich ja eben überhaupt keine Lust drauf. Und dann, Gott sei Dank, konnte ich danach dann so ein bisschen studieren. Also studieren war auch nicht unbedingt meins, aber da hatte ich dann irgendwie so ein bisschen diesen Freiraum, ja, dann selber was auszuprobieren und wirklich selber Spiele machen, dass ich viel Zeit in meinem eigenen Kopf verbringen kann, nicht so viel kommunizieren muss. Das hat mir dann gezeigt, hey, ja. Das macht mir Spaß, ja.
Ja. Wie ist es denn jetzt im Hinblick auf, wie leicht oder schwer es ist, in dieser Branche zu bestehen? Jetzt hast du ja schon mittlerweile, ne, wir haben schon drüber gesprochen, ein eigenes Portfolio, du hast schon super viel Erfahrung gesammelt, du hast mit oder da so ein, also wirklich ein ambitioniertes Projekt erfolgreich auch rausgebracht, vor allem es ist tatsächlich erschienen und bekommt Auszeichnungen und all das. Wie wäre denn jetzt aktuell so dein Zwischenstand, wenn es darum geht zu bewerten, wie leicht oder schwer ist es jetzt für dich in dieser Spielebranche zu überleben?
Also ich glaube, ich bin schon sehr privilegiert, dass meine Eltern mich immer sehr unterstützt hatten. Trotzdem bin ich ein extrem sparsamer Mensch. Also ich lebe sehr minimalistisch und investiere sehr viel in die Arbeit, also an Zeit. Deswegen kann es schon sehr schwer sein, glaube ich, zu bestehen. Ich mache jetzt Spiele über so einen langen Zeitraum und habe mir so diese Fähigkeiten aufgebaut. Ich habe sehr viele Spiele gemacht, oder Prototypen gemacht, die überhaupt keinen Spaß machen. es ist schon hart. Also so, gerade wenn jetzt Teams, keine Ahnung, von so Hochschulen direkt Firmen gründen und dann Spiele machen wollen damit finanziell irgendwie bestehen wollen, das ist auf jeden Fall sehr risikobehaftet. Aber ja, ich hatte aber auch nicht so groß den Anspruch, glaube ich, immer etwas finanziell Erfolgreiches zu machen. Ja, so Odada hat jetzt vielleicht, kann jetzt vielleicht für einen gewissen Zeitraum so meine Kosten decken. Aber auch ich muss jetzt wieder so ein bisschen mir überlegen, was mache ich jetzt? Also mache ich jetzt ein Spiel, bei dem ich wirklich versuche, irgendwie Geld zu verdienen, also damit ich mir wieder so diesen kreativen Freiraum schaffen kann. Aber eigentlich, also ich bin zuversichtlich. Ich habe das Gefühl, ich habe viel durch Udada gelernt und dass ich das weitermachen kann, wenn ich möchte. Also ich habe auch ansonsten kreative so Wünsche. Also ich würde auch gerne irgendwie Filme machen und so und malen und keine Ahnung, mich wirklich kreativ austoben. Aber ja, da muss ich sehen, wie inwieweit muss ich mich jetzt auch zusammenreißen und irgendwie meinen Lebensunterhalt damit verdienen.
Lässt du uns denn schon mal teilhaben so ein bisschen an dem Gedankenprozess, der da gerade so läuft? Also was sind das für Ideen oder für Richtungen auch nur grobe, über die du so nachdenkst für das nächste Projekt? Weil das ist natürlich eine Frage, die ich mir in extra rot aufgeschrieben, weil natürlich jetzt im Raum steht, ne, die Frage, wie geht es denn jetzt weiter mit ihm?
Ja, ja, also ja, ich habe verschiedene Ideen. Also gerade bin ich in so einer winterlichen Stimmung irgendwie, ich höre viel so Mönchsmusik.
Oh, ich auch, um Gottes Willen. Da bin ich jetzt fast vom Stuhl gefallen. Bevor wir uns hier getroffen haben, habe ich den Soundtrack gehört. Also um Gottes Willen, ich habe nur was nebenbei gemacht. Ich saß jetzt nicht einfach nur vom Plattenspieler, aber ich habe den Soundtrack gehört von Manor Lords. Und das ist ein Soundtrack, wer es nicht kennt, Mittelalter Aufbau, Strategiespiel, bla. Ein Soundtrack, der zu 98% aus hochmotivierten Mönchen besteht, die in irgendwelchen Kirchen rumstehen und singen. Toll. Entschuldige, jetzt habe ich die unterbrochen, aber das ist eine Parallele, die musste ich direkt mal einrahmen.
Ja, cool. Ja, nee, ich habe auch schon mitgekriegt, dass du dich jetzt viel so für mit Mittelalter beschäftigst und so. Und also das ist auf jeden Fall was, das mich auch so thematisch irgendwie gerade ein bisschen interessiert. Also mir ist es gar nicht so wichtig, dass es jetzt historisch korrekt irgendwie ist.
Ja, mir auch nicht.
Ich werde mir da schon meine eigene Fantasiewelt dann zusammenbauen oder so. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich da so, ja, zumindest so von der Stimmung, vom Thema hingehen könnte.
Oh.
Aber so Game Design ist die Riesenfrage. Also ich habe das Gefühl, ich habe immer noch nie so ein richtiges Spiel entwickelt. Also so, wo man so typische Videospiel-Dinge tut. Das wäre vielleicht mal eine Herausforderung. Ich würde gern weiter wie in Order da so, ja, Dinge bauen, die sehr sich gut anfühlen, die vielleicht will ich weiter so virtuelle Maschinen bauen. Das hat mir viel Spaß gemacht. Also vielleicht kombiniere ich das irgendwie alles zusammen. Aber ich denke, es wird wieder sehr experimentell. Also ich werde wieder an einem Punkt starten, ohne zu wissen, wo es hingeht.
Ich habe, bevor ich das sage, bist du offen für Vorschläge? Weil darauf hat man natürlich immer Bock, Vorschläge zu hören von jemandem, der keine praktische Erfahrung mit sowas hat. Aber wärst du trotzdem offen?
Ja, okay.
Du, ich muss auch nicht, ne? Ich frag nur, ist ein Angebot.
Nee, okay, hau raus.
Ja, wirklich? Okay, du musst ja nicht zuhören. Okay. Folgendes, also das ist jetzt eine Drucksituation, erstaunlich. Ich sag's mal so, ich muss es natürlich auch performen. Ich habe ja, wie gesagt, mich durch deine Spiele durchgearbeitet und auch auf die Suche begeben nach einem roten Faden deines Werks, ne? Nach Dingen, die immer wieder auftauchen könnten vielleicht, die mir aufgefallen sind. Und es gibt eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, und zwar, dass immer mal wieder die Leertaste weit im Vordergrund steht oder überhaupt die Idee zu sagen, ich mache jetzt einfach ein Spiel, so eine Visual-Erfahrung, die sich auch einhändig einfach steuern lässt. Und wenn ich dir so zuhöre, und jetzt kommen wir zu meiner Idee, die können wir einfach nur auch wirklich ohne Kommentar notieren oder auch nicht, wenn ich jetzt so höre, dass du von Mönchsmusik inspiriert gerade bist und die gerne hörst, ich sehe sofort ein Spiel, in dem man als Teil eines Mönchschors auftritt und das Betätigen der Leertaste bestimmt die Qualität und Art des Gesangs, die wir in diesem Chor von uns geben. Und darauf könnte man jetzt aufbauen. Du hast gehofft, ich bin damit fertig, aber nein, es folgt nur ein Satz. Darauf kann man jetzt aufbauen und sagen zum Beispiel, hey, wir wollen als Mönch irgendwann vom Vatikan auftreten und dafür müssen wir auf eine gute Art und Weise in unserem Dorf Häuslinghausen Chor auffallen. Und das gelingt uns, indem wir im richtigen Moment zum Beispiel zu einem kleinen Gesangssolo ansetzen. Und das kann man machen, indem man im richtigen Moment zum Beispiel dann die Leertaste auf eine bestimmte Art und Weise drückt. Das sind jetzt nur Ideen, die ich dir gebe. Gold quasi, dass ich gratis auf deinem Schreibtisch ausleere. Und du kannst damit jetzt machen, was du möchtest.
Okay, ja. Ja, der Aspekt, der mich am meisten daran stört.
Moment mal, ist Feedback nicht eigentlich, dass man mit was Positivem anfängt?
ja, nee, mir gefällt auf jeden Fall der Mönchsbezug.
Ah, komm, Spaß dir. Also, was ist die Kritik?
Es klingt nach einem Musikspiel.
Das
geht gar nicht.
Ja, okay. Ja, das verstehe ich. Erstmal Abstand reinbringen.
Genau.
Oh, okay. Ja.
Ja, nee, aber ansonsten ein schöner Einfall auf jeden Fall.
Also in aller Ehren dein Versuch, das jetzt hier noch ein bisschen zu retten für mich, aber ist okay. Du, ich dachte, ich schlage es einfach mal vor, ist in Ordnung, dann behalte ich die Idee und du wirst dich wundern, wenn in, weiß ich nicht, hören wir auf. Okay, davon ab, ich habe noch eine Frage, die auch in die Zukunft reicht und zwar, wie sehr hast du bei deiner Ideenfindung, ne, wie es jetzt weitergehen soll für dich und dein Projekt, das sonstige Spielregal der Welt da draußen so im Blick? Also man muss ja gar nicht, auch wenn man jetzt nicht vorhat, ein kommerziell super erfolgreiches Spiel zu machen, man muss ja, lass es mir anders sagen, also ich glaube, als Entwickler oder als Entwicklerin ist es doch bestimmt wertvoll, so einen Blick darauf zu haben, was um einen herum erscheint, um dann daraus vielleicht, weiß ich nicht, Ableitungen für das eigene Projekt zu treffen oder sich inspirieren zu lassen oder auch zu gucken, wie machen das andere Teams, wie lösen andere Teams Probleme, die ich vielleicht auch gerade mit meinem Design habe. Ist das was, was du trotz allem Wunsch nach künstlerischer Verwirklichung machst oder schließt du quasi absichtlich die Augen vor solchen äußeren Dingen?
Hm. Ich glaube, beides. Also ich spiele natürlich auch Spiele, die jetzt rauskommen.
Zum Beispiel?
UFO 50 hatte ich vor kurzem mal so ein bisschen gespielt. Mhm. Gestern hatte ich mir Oxygen Not Included gekauft.
Fantastisch.
Ja, also ich mag schon viel so Strategiespiele auf jeden Fall. Aber ja, ich könnte mehr Recherche betreiben. Aber ja, manchmal... Ich habe das Gefühl, viele Entwickler orientieren sich auch zu stark an der Konkurrenz im Moment. Also vieles wirkt wie das Spiel, das gerade erfolgreich ist. Also gerade so die ganzen Wholesome Games finde ich schwierig. Da vielleicht bin ich auch übersättigt, was Videospiele angeht. Das könnte sein.
Mhm.
Aber nee, also es macht auf jeden Fall Sinn, viele Spiele zu spielen und davon zu lernen. Also ganz klar bin ich extrem beeinflusst von allen möglichen Spielen. Also auch Odada würde wahrscheinlich nicht existieren, wenn es jetzt nicht Spiele wie Townscaper gäbe, die einfach gezeigt haben, dass das möglich ist, dass die Zielgruppe da überhaupt dafür besteht, einfach mal rumzubauen und ohne ein Ziel zu haben oder so. Ja.
Letzte Frage dazu und ehrlich gesagt sogar in unserem ganzen Gespräch, wenn ich so auf die Uhr gucke, aber das würde mich noch brennend interessieren. Gibt's oder ist zuletzt in den letzten Monaten meinetwegen oder zuletzt auch ein Spiel, das du gespielt hast, war da was dabei, bei dem du dir gedacht hättest, Mensch, da hätte ich auch gerne mitgemacht. Da hätte ich gerne meinen Hut mit in den Ring geworfen und wäre Teil des Entwicklungsprozesses gewesen.
Also nee, irgendwie bin ich froh. Also ich habe meine persönlichen Spiele, die ich mache, also die gehören auch wirklich mir und irgendwie habe ich nicht so groß, zum Beispiel auch keine großen Eifersuchtsgefühle gegenüber anderen Entwicklern. Also es ist irgendwie, das sind deren Spiele und ich mache meine. Also es gibt Entwickler, die ich einfach sehr toll finde und die mich sehr inspirieren und deren Anerkennung ich dann auch gerne hätte. Aber selber, nee. Ich glaube, eine Zeit lang wollte ich mal bei den Hitman-Spielen mitentwickeln.
Oh.
So, das war irgendwie so ein Gedanke, weil es, egal, keine Ahnung. Es ist einfach eine tolle Reihe, so die neue Trilogie. Aber ja, also ich glaube, lange hätte ich da auch keinen Spaß dran gehabt.
Ja.
Am Ende muss ich irgendwie mein eigenes Ding machen.
Und was dieses Ding sein wird, da bin ich sehr gespannt drauf. Wirklich, ich freue mich da, das meine ich ganz ernst. Keine Floskel, wie es mit dir und deiner Arbeit weitergeht. Ich werde hier im Seiten aussitzen, während ich an meinem Mönchsspiel programmiere und ganz neugierig gucken, was du so von deiner Arbeit berichtest. Und damit ein ganz großes Dankeschön. Du, ich habe mich richtig gefreut, dass das geklappt hat. Wie gesagt, auf der Gamescom haben wir uns ja schon mal kurz erwischen dürfen und jetzt nochmal in voller Länge, inklusive abgeschlagenen Pitch. Du merkst, das ist jetzt ein Thema, mit dem werde ich jetzt eine Weile nochmal mich auseinandersetzen müssen, um das zu verarbeiten. Aber ist okay, ich habe hier auch viel mitgenommen.
Ja, nee, Dankeschön. Also es hat mich wirklich ein bisschen berührt, dass du dir die alten Spiele von mir
angeguckt
hast.
Na klar, und genossen, nicht nur gespielt, sondern genossen. Lass es mich nochmal betonen, wirklich. Ich fand das ganz anregend.
Ja, cool, dankeschön. Wenn wir unsere Mönchspiele machen, können wir einen Bundle irgendwie auf Steam machen.
Ja, mal gucken, ob ich das denn noch will. Ganz ehrlich, diese Brücke brennt jetzt. Nein, da können wir nochmal drüber sprechen. In ein paar Jahren bin ich soweit. Ich werde ein bisschen brauchen, ehrlich gesagt.
Ja.
Schön. Du, ich wink dir zu, wir hören und sehen uns bestimmt bei der nächsten Gelegenheit bald wieder und vielen Dank dir nochmal.
Ja, danke dir auch.
So, wichtiger rechtlicher Hinweis, die Idee mit dem Mönch, ja, Moment, da muss die Band jetzt mal, könnt ihr mal leise sein? So, die Idee mit dem Mönch, das ist natürlich jetzt hier Copyright, ne, das ist ja klar. Also wenn da draußen jetzt schon die ganzen Studios mitgeschrieben haben, könnt ihr direkt sein lassen. Ich sammle die Papiere am Ende der Stunde ein, nämlich jetzt. Hier, Torben, kannst direkt sitzen bleiben. Hören Sie auf. Das ist meine Idee. So.